Herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem Podcast, dem nicht nur Frauen vertrauen, sondern alle, die Cybercrime ganzheitlich begreifen wollen. Wir befinden uns am Anfang einer komplett neuen Staffel. Bedeutet, über mehrere Folgen werden wir uns einem konkreten Thema widmen und es so lange von verschiedenen Seiten beleuchten, bis wir das Gefühl haben, ja, das Bild ist jetzt komplett.
Genau, und diesmal geht es um Rechtsextremismus im Netz. Warum wir uns für dieses Thema entschieden haben, was wir vorhaben, wie wir das Ganze angehen wollen, haben wir bereits in einer Intro-Folge zu dieser Staffel erläutert. Wir setzen den Link dahin in unsere Shownotes. Mhm. Hört einfach mal rein, denn jetzt werden wir loslegen. Es gibt nämlich wirklich viel zu besprechen.
Oh ja, aber wie so oft am Anfang die Frage, wie fangen wir dieses riesige, komplexe Thema eigentlich am besten an?
Vielleicht ganz einfach wie immer, indem wir an den Ursprung zurückgehen.
Und der liegt im Jahr 1969. Wir befinden uns in Kalifornien, um genau zu sein im Rechenzentrum der UCLA. Und ja, was erleben wir gerade? Das Internet wird gerade geboren.
Ui.
Leonard Kleinrock und sein Student Charlie sitzen am Rechner und schicken gerade die erste Nachricht über das ARPANET. Leider nur zwei Buchstaben, denn beim dritten ist das System abgestürzt. Also ging die erste Nachricht LO oder LO über das Internet. Wusstest du, Katrin, dass das Internet ein Kofferwort aus den Worten Interconnected Networks ist? Und wie blöd bin ich eigentlich? Natürlich weißt du das.
Nee, das wusste ich tatsächlich
Was?
Nicht. Ich dachte, Internet ist halt so Internet. So wie Intranet das Drinnennetz ist, ist das Internet das Draußennetz.
Tja, nein, ist nicht so. Interconnected Networks. Die Idee dieses neuen Internets war, ein dezentrales Netzwerk zu schaffen, welches die Forschungseinrichtungen, die für das Verteidigungsministerium forschten, miteinander zu verbinden. Damit konnten dann Rechneranlagen und Computerprogramme geteilt werden, denn diese waren damals extrem teuer und Forschungsergebnisse konnten nur mit personellem Aufwand geteilt werden. ARPA wurde zwar an der Universität von Kalifornien aufgebaut, aber als Forschungsprojekt von amerikanischen Militärs finanziert. Das war gar nicht so unüblich. Das Militär hat sogar viele Technologieschwerpunkte durch Finanzierung gesetzt, zum Beispiel Computergrafik an der Universität von Utah oder das Höchstleistungsrechnen in Illinois.
Ja, wir haben das ja schon mal in unserer Internet-Mythen-Folge thematisiert, aber auch an dieser Stelle nochmal diese Klarstellung. Das ARPANET wurde nicht entwickelt, um eine robuste Kommunikationsmethode für das Militär zu schaffen, die auch einem Atomkrieg standhält, würde nämlich auch gut in die Zeit passen, kalter Krieg und so.
Stimmt.
Es ging laut der ARPA um das Einsparen von Rechnerressourcen und das Ermöglichen eines direkten Datentausches. Vielleicht hat man das Forschungsprojekt auch so ein bisschen interessanter gemacht fürs Militär. Und hat das damit reingeschrieben? Ich weiß es nicht. Ja, aber trotzdem ist es nach der Ausbreitung schnell zu einem politischen Instrument geworden. Denn sobald das ARPANET aus den Kinderschuhen herausgewachsen ist und zu einem Internet wurde, welches für die Allgemeinheit nutzbar war, wurde es zu einer Quelle für Informationsverbreitung und Transparenz. Jede hatte Zugang zu Nachrichten, Analysen, Regierungsdokumenten wie nie zuvor. Das Internet förderte politische Teilhabe und Mobilisierung. Jeder kann nun online aktiv werden, in Foren diskutieren, an Online-Petitionen teilnehmen und über soziale Medien politische Botschaften verbreiten. Das führt zu einem gesteigerten politischen Bewusstsein und breiter Beteiligung. Irgendwie denkt man ja immer, also zumindest ich, dass die Rechten hinter dem Technikmond leben. Aber das ist gar nicht so. Und auch Rechtsextremismus im Netz ist absolut kein neues Problem. Isa, warst du schon im Netz, als es Mailboxen gab?
Wieso fühle ich mich jetzt so ein bisschen vorgeführt, wenn du das so komisch fragst? Ich sag's mal so. Ich war im Netz unterwegs, als es eine aus heutiger Sicht noch echt primitive Struktur hatte. Denn damals in Frankreich, also wir sprechen so von den 1980er Jahren, gab es eine Art Äquivalent zum hiesigen BTX-System, jedoch viel integrierter in den Alltag. Minitel hieß das Ganze und hatte auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich eine magische Anziehungskraft. Also wann immer wir mein Onkel oder meine Großeltern in Frankreich besucht haben, haben meine Schwester und ich wirklich Stunden in diesem Netzwerk verbracht und unnötig Telefongebühren verballert. Mussten wir das auch nicht bezahlen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben Spiele gespielt, Zugverbindungen recherchiert oder das Kinoprogramm studiert. Du musst dir das so vorstellen, jeder hatte zu Hause so einen Minitel-Rechner Und wenn du keinen hattest, weil du, keine Ahnung, dir nicht leisten konntest oder keinen Platz hattest, dann konnte man immerhin noch zur Post gehen, denn dort gab es so öffentliche Minitel-Terminals.
Wie abgefahren ist das denn? Das ist ja richtig cool.
Es war richtig, es gab sogar Pornoseiten. Durch Zufall herausgefunden. Wirklich, wirklich. Aber ich glaube, zurück zu deiner Frage, ich ahne, worauf du hinaus willst. Die ging es jetzt um diese Mailboxen, die du angesprochen hast, ne? Und du wolltest nichts hören von Isas Ausführungen aus einer grauen digitalen Vorzeit, oder?
Das war erstaunlich spannend.
Schöne Märchenstunde war das.
Ja, genau. Aber in der Tat, und danke für ein weiteres Kapitel aus der Reihe Oma erzählt vom Krieg.
Kannst mich mal.
Ja, aber zurück zu den Mailboxen. Ich weiß nicht, ob jede weiß, was das genau ist. Deshalb begeben wir uns mal wieder in diese Zeitmaschine und reisen diesmal in die 90er Jahre. Als Google eben noch in den Kinderschuhen steckte, Facebook war noch nicht mal erfunden. Ich weiß gar nicht, ob Mark Zuckerberg schon an der Uni war. Wahrscheinlich war er noch auf der Highschool.
Du fragst, ob der schon geboren war.
Ja, was haben die Leute damals gemacht, um sich online auszutauschen? Sie sind auf Mailboxen gegangen. Also erstmal hat man sich mit Modem und so einer AOL-CD mit dem Internet verbunden oder Akustikkoppler und man hat gehofft, dass die Familie auf keinen Fall gerade telefonieren wollte, weil das war genau auch über diese Leitung. Ja, und nun, diese Mailboxen waren die Omas der heutigen Social-Media-Plattform. Also stellt euch das mal so vor, ihr habt so einen riesen virtuellen Kühlschrank, an dem jeder seine Nachrichten, Fotos, sonst was mit Magneten dranheftet. Das war so die Idee hinter diesen Mailboxen. Und die Oberfläche sah auch wild aus. Die Oberfläche. Genau, sah wild aus. Wie so ein Text-Adventure aus den 80ern.
Mm.
Also keine schicke Grafik oder glitzernde Animation. Einfach nur Text und ASCII-Art auf dem Bildschirm. Aber hey, das hat gereicht, um mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Man hat sich so eingeloggt und dann warteten Nachrichten da und ja, ihr konntet auch eigene Nachrichten hinterlassen oder ja, verschiedene Themenbereiche klicken, Gesprächen folgen oder wenn ihr selbst coole Dateien oder Bilder hattet, habt ihr die dort einfach geteilt. Ja, das war so eine Mischung aus Diskussionsplattform, Social Media, File Sharing, so alles.
Mhm.
Aber ja, die Bedienung war einfach nicht so smooth. Man musste da so Befehle eintippen, um dann zwischen den Menüs hin und her zu schalten. Halt genau wie bei so einem Text-Adventure, aber ohne Monster und Power-Ups. Stattdessen konnte man mit Gleichgesinnten über Interessen, Fragen oder manchmal auch Sorgen sprechen. Und das war der Anfang einer neuen Online-Ära. Menschen, die sonst im Leben sich nie getroffen hätten, wurden zusammengebracht. Lokale Grüppchen wurden zu länderübergreifenden Gruppierungen. Leider auch die Rechtsextremen. In Deutschland war das eine Mailbox namens Thule. Sie diente als Treffpunkt für Menschen, die eine rechtsradikale Ideologie teilten. Hier wurden nicht nur Informationen und Propaganda ausgetauscht, sondern es fand auch eine Vernetzung von Personen statt, die extremistische Ansichten teilten. Es wurden sogar Hasslisten geteilt, in denen Adressen von Feinden standen.
Ja, nix mit DSGVO.
Nee, gar nicht. Und das war ja das erste Doxing.
Was heißt Doxing?
Das heißt, wenn man die private Adresse veröffentlicht für alle.
Also so wie das Telefonbuch früher.
Ja, genau, wie das Telefonbuch
früher. Nur ungewollt.
Ja,
okay.
Genau. Insgesamt waren es aber recht kleine Nutzergruppen. Ja, circa 150 Menschen waren hier in dieser Thule-Mailbox aktiv.
Mhm. Klingt nach wenig und dennoch irgendwie auch brandgefährlich, ne?
Ja.
Die Sicherheitsbehörden hatten jedenfalls schon das Visier ausgefahren, doch viel ausrichten konnten sie nicht, denn trotz verfassungswidriger Äußerungen beziehungsweise der Verabredung zu ja teilweise konkreten Straftaten war es nicht ganz so einfach, dem Treiben im Thule-Netz habhaft zu werden. Der Slogan der Thule-UserInnen hieß nicht umsonst auch »Wir sind drin, der Staat bleibt draußen«. Und es braucht doch nicht viel Fantasie, um nachzuvollziehen, warum die Sicherheitsbehörden nur schwer gegen das Thule-Netz vorgehen konnten. Zum Beispiel wurde sämtliche Kommunikation verschlüsselt und natürlich war man auch nicht mit Klarnamen unterwegs, sondern agierte mit einem Alias oder Pseudonym. Zudem hatte das Thule-Netzwerk oft Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen in anderen Ländern, hast du ja eben schon angesprochen. Also diese grenzüberschreitende Natur dieser Aktivitäten hat die Dinge am Ende nicht unbedingt einfacher gemacht. Beinahe schon ironisch erscheint eine Aktion der Polizei aus dem Jahr 1993. Damals wurden die BetreiberInnen der rechtsextremen Mailbox Widerstand um Mithilfe bei der Suche nach einem Erpresser im Computermilieu gebeten. Widerstand war Teil des Thule-Netzes und man erhoffte sich, dass man im Kampf gegen den Cyberkriminellen vielleicht Hand in Hand arbeiten könne. Ist ja auch in deren Interesse, ne? Jedenfalls wurden die Mailbox-BetreiberInnen dazu ermutigt, den Fahndungsaufruf der Polizei in ihre national gesinnte Kundschaft zu verbreiten. Mit Erfolg. Die, Zitat, punktuelle Zusammenarbeit mit der Polizei sei angemessen und notwendig, hieß es in einer netzinternen Message.
Fragen kostet ja nichts, hat sich wohl aber einer gedacht, ne?
Ja, aber offenbar mit Erfolg.
Ja. Aber wie du schon sagst, die Polizei und auch Verfassungsschutz haben durchaus mitbekommen, was da im digitalen Busch ist. Und deshalb hat auch der bayerische Verfassungsschutz einen V-Mann eingeschleust, um die Aktivitäten zu kontrollieren. Und jetzt kommt ein echter Plot-Twist. Pass auf.
Ich bin gespannt.
Dieser Mann hat nicht nur nach den Rechten geschaut. Oh Gott. Ja, sorry für den Plot-Witz. Sondern der hat das ganze Netz mit aufgebaut und hat Geld in die Hand genommen, um einen eigenen Knoten für dieses Thule-Netz zu betreiben und hat das Ganze auch noch als Spesen geltend gemacht. Was sagst du nun?
Unglaublich, was alles über Reisekostenabrechnung so möglich ist mittlerweile.
Vielleicht gibt's das auch als Auswahl.
Gott, oh. Ja, und herausgekommen ist das ja auch nur durch die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses des Bayerischen Landtages. Oft wird das Internet ja als Radikalisierungsmaschine dargestellt. Und schon zu Mailbox-Zeiten ermöglicht es extremistischen Gruppen und Individuen, sich online zu organisieren und Gleichgesinnte zu finden. Tatsächlich gehören politisch radikalen Gruppen fast immer zu den ersten NutzerInnen neuer technischer Möglichkeiten im Netz. Sie sind also sogenannte Early Adopter. So können sie ihre Ideologien verbreiten, radikale Ansichten verstärken und auch Menschen rekrutieren, die anfällig für extremistische Botschaften sind. Zusätzlich ermutigt die Anonymität, extremistische Ansichten zu äußern und an Communities teilzunehmen, ohne die eigene Identität preisgeben zu müssen. Diese Distanz kann es ExtremistInnen erleichtern, ihre Meinungen zu äußern und Anhänger zu finden, ohne persönliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Dies hat John Suhr bereits 2001 als The Online Disinhibition Effect bezeichnet und bezieht sich auf das Phänomen, bei dem Menschen sich im Internet anders verhalten, als sie es im realen Leben tun würden. Er beschreibt die Neigung vieler Menschen, online offener, impulsiver und weniger eingeschränkt zu sein, was zu Verhaltensweisen führen kann, die in Offline-Umgebungen weniger wahrscheinlich wären. Diese Lockerung sozialer Hemmungen im Online-Kontext kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben.
Früher suchten Menschen ja gezielt nach Nischenforen. Also du musstest wirklich gezielt in so eine Mailbox rein wollen, um in die Tiefen extremistischer Ansichten einzutauchen. In diesen dunklen Ecken des Internets versammelten sich Gleichgesinnte, die abseits der Mainstream-Meinung agierten. Heute hingegen hat sich der Weg zur Radikalisierung komplett verlagert. Plattformen wie YouTube und Social Media dienen als Einstiegspunkt. Die Algorithmen dieser Plattformen haben eine erschreckende Fähigkeit entwickelt. Sie erkennen Anzeichen von Interessen an extremen Inhalten und verstärken diese Neigung. NutzerInnen werden in einen Strudel aus ähnlichen Inhalten gezogen, der sie unaufhaltsam tiefer in eine Welt radikaler Ideologien zieht. Die Algorithmen analysieren das NutzerInnenverhalten, um Inhalte vorzuschlagen, die die Aufmerksamkeit fesseln und emotionale Reaktionen hervorrufen. Dies führt oft dazu, dass Menschen in sogenannten Echokammern, früher nannte man das ja Filterbubbles, gefangen sind, wo ihre Ansichten und Überzeugungen beständig verstärkt werden, ohne wirklichen Kontakt zur Vielfalt anderer Perspektiven. Der Prozess der Radikalisierung, der einst im Verborgenen ablief, wird nun auf offenen Plattformen orchestriert. Die Herausforderung liegt darin, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und der Verantwortung der Technologieunternehmen zu finden, um sicherzustellen, dass diese Plattformen nicht zur Bühne für extremistische Propaganda und Ideen werden.
Neben den bekannten Plattformen wie Facebook, YouTube oder den Social-Media-Kanälen, zu denen wir übrigens eine eigene Folge machen werden, gibt es Imageboards, auch Chance genannt. Diese sind jetzt nicht jedem so geläufig, deshalb ganz kurz, es sind Internetforen oder Diskussionsplattformen, auf denen NutzerInnen Bilder und Texte zu verschiedenen Themen teilen und diskutieren können. Soweit nun erstmal kein Unterschied zum Beispiel zu Reddit, Instagram oder Twitter. Der wesentliche Unterschied ist, dass sie recht chaotisch aufgebaut sind und es den UserInnen kaum möglich ist, diese langfristig zu nutzen, ohne auf Gewaltfotografien, Suizidvideos, Hitler-Memes oder andere verstörende Bilder zu stoßen. Die Reichweite dieser Chans ist beachtlich. Heute ist 4chan eine vielbesuchte Website und unterhält ungefähr 70 Boards zu den unterschiedlichsten Themen wie etwa Waffen, Fotografie, Fashion, Videospiele oder Pornografie, was für eine Auswahl. Dem Betreiber zufolge besuchen monatlich fast 28 Millionen Menschen die Plattform. Pro Tag werden zwischen 900.000 und 1 Million Posts erstellt. Zum Vergleich, die Website des Spiegels hat als meistgelesene Nachrichtenseite in Deutschland im Jahr 2019 knapp 23 Millionen BesucherInnen im Monat gehabt. Mit dem Fame wächst auch der Hass in diesen Foren. Das New Board, das aktuelle Ereignisse diskutiert, entwickelte sich rasch zu einem Ort für rassistische und antisemitische Diskussionen. Ähnlich giftige Atmosphären entstehen in anderen Teilen von 4chan, wie zum Beispiel im B-Board für gemischte Themen. Da 4chan für radikale Meinungsfreiheit steht, werden Beiträge, die nicht gegen US-Gesetze verstoßen, nicht gelöscht. Um den Hass zu kanalisieren, erstellte der Gründer Christopher Poole 2011 das Poll-Board, das sich schnell zu einem Zentrum für Antifeminismus, Rassismus, Antisemitismus und Verherrlichung des Nationalsozialismus entwickelt hat. Versuche, den Hass zu kontrollieren, scheiterten. Obwohl einige Einschränkungen und Moderationstools eingeführt wurden, blieb der Hass bestehen. Frederick Brennan gründete 2013 als Reaktion auf diese Regeln das funktionsgleiche 8chan, das für eine extremere Meinungsfreiheit steht. Chans finden Sie übrigens auch im Darknet und gerade weil dieser Teil des Internets so isoliert vom Rest ist, ist der Ton dort nochmal krasser, nochmal radikaler, nochmal rechter. Also so jedenfalls meine Wahrnehmung.
Mhm. Ja, wir haben uns da schon mal hin verirrt.
Ja.
Das war nicht schön.
Ich erinnere mich.
Mhm. Ja, aber ich frage mich wirklich, was alles unter den Schutzmantel der Meinungsfreiheit passt.
Mhm. Das ist ein großer Mantel.
Ja, damit kannst du dir auch alles schön reden, genauso wie mit Satire darf das.
Mhm.
Nee.
Was darf Kunst?
Ja, genau. Und selbst wenn Menschen verstehen, dass auch Meinungsfreiheit ihre Grenzen hat, Freiheit heißt nämlich auch Verantwortung. Und was passiert, wenn dieses Mindset fehlt, das kann man in der Entwicklung einiger UserInnen von diesen Messageboards oder Imageboards sehen. Das ist einfach nur krank, denn UserInnen stacheln sich noch gegenseitig an und werden immer abgestumpfter. Komplett verantwortungslos werden Beiträge, in denen Straf- oder Gewalttaten dokumentiert wurden, gefeiert. Sensible HörerInnen mögen jetzt mal kurz weghören, vielleicht so 2-3 Minuten, vielleicht auch 4 Minuten. Ein Nutzer aus dem Podcast Das Thema der SZ beschreibt, wie er selbst geleakte Nacktbilder von Frauen veröffentlichte, nur um in diesen Boards Anerkennung zu bekommen. Oder erzählte von einer anderen Situation, in der ein Mensch sich vor laufender Kamera die Pulsadern aufschneidet und wird von anderen im Livestream angespornt, noch was mit dem Blut an die Wände zu malen.
Alter.
Und also echt unfassbar. Und die traurige Steigerung dessen sind eben die Attentate von Hanau, Christchurch, Halle und noch so viel anderen. Und was passiert auf 8chan? Es wird ein Quartett erstellt, das die Bilder von Attentätern bzw. Attentäter-Duos zeigt, die je nach Anzahl der Opfer unterscheidet. Also Erwachsene, Kinder, die kriegen Punkte zugewiesen, Zusatzpunkte gibt es für getötete PolizistInnen. Ja, und auch für den anschließenden Selbstmord. Also, mir wird einfach nur schlecht bei sowas. Das ist doch unfassbar.
Ja. Was Katrin sagt.
Ja,
es muss eine Regulierung passieren. Natürlich ist es nicht möglich, diese Entwicklung im Keim zu ersticken, aber es muss daran gearbeitet werden. Mit einer harten Moderation und eben nicht der radikalen Meinungsfreiheit muss ein Zeichen gesetzt werden. Selbst wenn immer wieder neue Posts und Threads entstehen. Auch Schließungen von Boards sind ein Mittel. Mit jedem Umzug auf eine neue Plattform werden UserInnen abhanden kommen. Und es ist wichtig, in ihre Echokammern einzudringen und laut zu schreien, dass es eben nicht okay ist. Weitere Maßnahmen aus der Technik-Ecke ist die Algorithmenkontrolle. Aufkeimendes extremes Verhalten wird nämlich von den Algorithmen genutzt, um zum Beispiel auf YouTube noch ein und noch ein Video auszuspielen oder auch die Hervorhebung von besonders heiß diskutierten Threads und natürlich das Belohnungssystem. Was tun Menschen alles mehr für Likes? Neben den Maßnahmen, die von den PlattformbetreiberInnen selbst kommen, gibt es weitere, die sich dem Kampf gegen Rechtsextremismus im Netz angenommen haben. Unter anderem und sehr motiviert die Amadeo-Antonio-Stiftung. Mit dem Projekt DeHate zum Beispiel betreibt sie qualitatives und quantitatives Monitoring, womit die systematische und fortlaufende Erfassung von rechtsextremistischen und populistischen Phänomenen online gemeint ist. Hierzu ordnet und dekodiert das Projekt unterschwellige Strategien, Erzählungen und Bildsprache der Rechten im Netz. Aus diesen Erkenntnissen entwickelt D-Hate Handlungsempfehlungen für die digitale Zivilgesellschaft, Politik und Plattformbetreibende. Außerdem veröffentlicht das Projekt einen jährlichen Monitoring-Bericht, der die aktuellen Entwicklungen aufarbeitet. Link in den Shownotes. Mit ihrem jährlichen Lagebericht Rechtsextremismus im Netz informiert wiederum jugendschutz.net über die Trends rechtsextremer Online-Propaganda und notwendige Maßnahmen. Längst stellt sich die rechtsextremistische Erlebniswelt immer vielfältiger dar, setzt unter anderem auch auf mobile Anwendungen, inszeniert sich mithilfe von Social Media als nahbar und kumpelig. Das passiert mitunter ganz subtil und auf den ersten Blick völlig harmlos. Menschen dabei zu helfen, dieser Verführung zu widerstehen, ist ein erklärtes Ziel der Initiative. Und auch hier gilt wieder das Motto, Link in den Shownotes und einige weitere.
Und großen Applaus für die Macherinnen.
Auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite kann und sollte man sich nicht darauf verlassen, dass andere die Drecksarbeit schon für einen erledigen. Am Ende kommt es auf uns alle an. Getreu dem Motto, es braucht nicht viel, aber es braucht viele, ist vielleicht ein guter Moment, um mal dafür zu sensibilisieren, dass man auch schon mit wenigen Klicks gegen rechtsextreme Tendenzen im Netz vorgehen kann. Das fängt ganz niederschwellig an, indem man die Meldefunktion beim jeweiligen Social Media Network verwendet. Und es geht bis zum Erstatten einer Anzeige bei der Polizei. Nicht selten können rechtsextreme Inhalte strafrechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn sie Hassreden oder Gewaltaufrufe enthalten. Gerade wenn man selbst bedroht wird, sollte man unbedingt den örtlichen Strafverfolgungsbehörden das melden. Ich habe immer noch Carsten Maywirt vom Bundeskriminalamt im Ohr, mit dem wir vor gut anderthalb Jahren ein Interview geführt haben. Er hat die Kausalkette so beschrieben. Wenn man Verstöße im Netz nicht meldet, werden sie nicht statistisch erfasst. Und was nicht statistisch erfasst wird, gelangt nicht auf die politische Agenda. Dann gibt es keine Fördergelder, keine Investitionen, keine Projektfinanzierungen, keine zusätzlichen Stellen und so weiter. Wir müssen jedoch realistisch bleiben. Gegen Bots kommt man nur schwer an. Aber auch die Konten kann man melden. Gut, ob das was bringt, naja. Aber wenn man es nicht versucht, hat man irgendwie auch gleich verloren, ne?
Die Verbreitung rechtsradikaler Inhalte durch Bots, Mailboxen und Social Media klingt ja immer so, ja, wie so ein Phänomen der Neuzeit. Aber wenn wir es geschichtlich sauber betrachten, und das ist ja das Ziel der heutigen Folge, müssen wir uns eingestehen, das Phänomen an sich ist nicht neu. Im Gegenteil. Rechtes faschistisches Gedankengut und moderne Kommunikationstechnologien sind schon sehr früh symbiotische Beziehungen miteinander eingegangen. Mit fatalen Folgen. Das hat uns die neuere deutsche Geschichte schmerzhaft gelehrt. Ohne Zweifel ist der Siegeszug der Nazis nämlich auch das Ergebnis einer ausgeklügelten Medienstrategie gewesen, angetrieben von Josef Goebbels. Dieser wurde unmittelbar nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler im Januar 33 zu dessen Propagandaminister ernannt, mit verheerenden Auswirkungen auf den gesamten deutschen Medien- und Kulturbetrieb. Mit der Reichskulturkammer hatte Goebbels sein ganz persönliches Instrument der Macht geschaffen und fortan die formalen Rahmenbedingungen vorgegeben. Wer Kunst und im weitesten Sinne Kulturschaffender war, also auch Raumausstatter oder Kunsthändler, musste nunmehr der jeweiligen für ihn zuständigen Einzelkammer angehören. Und da kam man wiederum nur mit Arier-Nachweis rein. Ich denke, wir alle wissen, was das zur Folge hatte. Nicht nur wurde unzähligen Menschen ihre berufliche Grundlage genommen, auch die Presselandschaft der Weimarer Republik wurde ihrer einstigen Vielfalt beraubt. Die Tageszeitung Völkischer Beobachter wurde zum Parteiorgan der NSDAP und steigerte ihre Auflage von 1931 bis 1944 von 120.000 auf 1,7 Millionen Exemplare. Flankiert noch durch antisemitische und rassistische Titel wie zum Beispiel Der Stürmer und Der Angriff. Aber das war nicht alles. Der noch recht junge Rundfunk rückte zunehmend in Goebbels Fokus. Seine Geburtsstunde in Deutschland lag zu dem Zeitpunkt gerade mal so 10 Jahre zurück. Am 29. Oktober 1923 wurde mit der Funkstunde Berlin die erste Unterhaltungssendung aus dem Voxhaus in Berlin ausgestrahlt. Daraufhin begann die Reichspost mit dem Aufbau eines dezentralen Sendernetzes aus 1.762 Empfangsstellen an 255 Orten, wurden binnen kürzester Zeit 1.181 Empfangsstellen an 513 Orten und so weiter. Die Einführung des Volksempfängers spielte dabei eine ganz entscheidende Rolle. Man könnte sagen, er war ein Kernvehikel in der ganzen Propagandamaschinerie der Nazis. Der Volksempfänger wurde im Auftrag von Goebbels entwickelt und war mit 76 Reichsmark um ein Vielfaches erschwinglicher als andere Modelle. Das Ziel war klar. Die breite Bevölkerung sollte nahtlosen Zugang zu nationalsozialistischer Propaganda erhalten. Mehr noch, sie sollte direkt in die Wohnzimmer der Menschen gelangen. Natürlich wurden nur von den Nazis genehmigte Sender in den Medienbetrieb integriert, womit sie die komplette Kontrolle über sämtliche Informationen hatten.
Puh, ja. Im Laufe der Zeit hat sich dieser Informationsfluss dezentralisiert. Heute gibt es Mailboxen, Foren, Bots, Kommentarspalten, soziale Netzwerke, das Darknet, womit wir wieder am Anfang wären. Beziehungsweise jetzt am Ende dieser Folge. Beim nächsten Mal nehmen wir uns Social Media vor. Wo findet rechter Online-Extremismus am meisten statt? Wie findet er statt? Welche Mechanismen werden bedient? Welche Influencer sollte man bzw. sollte der Verfassungsschutz mal genauer betrachten? Diese und weitere Themen dann beim nächsten Mal.
Bevor wir aber aus der Folge rausgehen, noch ein paar Worte in eigener Sache. Wir sind nämlich Speakerinnen bei den Code Talks in Hamburg, dem Klassentreffen der deutschen Tech- und IT-Szene. Katrin, du bist sogar zweimal dabei. Ganz kurz, was erwartet die ZuhörerInnen bei deinem Solo-Auftritt?
Ja, also eigentlich eine Einführung in mein berufliches Thema Identity und Access Management. Aber es wird auch ein Bullshit-Bingo geben und auch was mit Schweinen. Was? Also ein IAM-Vortrag mit Bullen, Schwein und auf der letzten Slide gibt es sogar ein Bild von einer Maus.
Cliffhanger kannst du.
Ja.
Und gemeinsam werden wir einen Vortrag über die Rolle von KI in der Cyberkriminalität halten. Termin ist der 14. September. Wer auch da ist, also wer auch bei den Code Talks ist, macht euch bemerkbar. Vielleicht können wir zusammen eine Cola trinken oder Popcorn. Ist ja im Kino.
Oh ja,
ist ja im Kino, ne?
Ja.
Bis dahin, gehabt euch wohl und bitte immer schön Abstand halten zu den vielen braunen Pfützen da draußen. Macht euch nicht die Füße nass.
Nee.
Bis dann.
Bis denn. Tschüss.